Audiamo Plus. Wir hören uns.
Kunst
und Klischee. Facetten des kreativen Lebens.
Der Podcast von Katharina C. Herzog, Christian Batzen-Tegemark und Philipp Pankratz.
Yay! Schönen Abend. Danke fürs Kommen.
Hallo.
Hallo.
Wir haben das erste Mal nach 2 Jahren wieder einen Podcast vor Publikum und freuen uns sehr darüber. Wir haben Ann-Kathi Keu hier zu Gast. Wir freuen uns noch mehr darüber. Den Kunst- und Klischee-Podcast gibt es seit 2020. Wir reden pro Folge mit einer Person aus Kunst und Kultur und versuchen, eine Bühne zu geben für ein tiefes, offenes, vulnerables Gespräch, ohne Tabus und ohne Sensationsgier. Ja, aber wir sind offen für alles, das man reinbringen möchte. Ja, das zu uns.
Ja, und ich wollte mich nochmal kurz bedanken beim Hotel Gilbert, dass wir diesen Live-Podcast heute überhaupt mal machen können, bei diesem schönen Sipsa-Event heute mit der fantastischen Ann-Kathi Keu. Ich freue mich wirklich, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Ich höre deine Musik ja schon seit sehr vielen Jahren.
Das sagst du jetzt nur so.
Nein, wirklich nicht. Also Opal zum Beispiel.
Ma.
Ja, ich habe auch ein Kind geboren und das hat mich, ja, sehr schön war das Lied. Genau, aber wir müssen dich vielleicht ein bisschen vorstellen für Menschen, die Ann-Kathi nicht kennen. Die Ann-Kathi ist Sängerin, sie ist Komponistin. Du durst auch auf der MDW Unterricht geben.
Genau, ja.
Ja, Gesang. Und ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber ich finde, die Ann-Kathi ist eine Rampensau. Das ist wirklich, die hat Power,
okay,
und Feuer. Und dieses Feuer wollen wir heute mit euch teilen bei diesem Gespräch. Ja, genau. Das war's eigentlich.
Ja, und
das war's schon.
Ja, genau. Also, danke fürs Kommen. Show ist vorbei. Wir würden gerne mit dir reden, in die Tiefe gehen, Klischees abklappern und würden gern wissen, was du mit Fischen zu tun hast.
Ui, mit Fischen. Der Name Koi. Ja. Also tatsächlich war das ein sehr spontaner Einfall. Im Endeffekt habe ich tatsächlich nur irgendwas mit einem Anfangsbuchstaben K gesucht. Ja. Und bin dann auf diese Fische gekommen, weil sie mir deswegen gut gefallen, weil sie auf der einen Seite finde ich total schier sind. Ja. Also sind ja diese Koi-Karpfen sind ja nicht wahnsinnig schön. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt. Sie sind so ein bisschen bucklig und so glitschig und so schleimig und haben so ein komisches Gesicht. Und sind aber sehr teuer. Sie sind sehr exklusiv und haben irgendwie so eine seltsame Aura. Also diese Mischung aus ein bisschen schier, ein bisschen exklusiv, teuer und glitschig hat mir gefallen. Und das passt ganz gut für meinen zweiten Künstlernamen oder meinen Nachkünstlernamen, meinen Künstlernachnamen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Jetzt müssen wir nur kurz warten, bis das Licht wieder auf uns gerichtet ist. Was der, wir nehmen das da jetzt auf, das muss ja einen Sinn haben. Deine schönen Informationen, die müssen aufgenommen werden. Du kannst es jetzt nicht nur mal sagen, so zufällig, auf einen Satz.
Also die Kombination, was habe ich zuerst gesagt? Glitschig.
Tust du nicht an. Was ich gern wissen würde, wir gehen eigentlich immer zu Beginn in die Kindheit. Und der Stellenwert von Musik, vielleicht auch Inszenierung für dich in deiner Sozialisierung, wie war der? Was für Musik hat es zu Hause gespielt? Was hast du da in Erinnerung?
Also ich komme eigentlich aus keiner sehr besonders musikalischen Familie, auch aus keiner besonders künstlerischen Familie. Ich komme bin in Bayern groß geworden, in einer Familie, so bayerische Working Class, würde ich sagen. Und ich bin aber in der Volksschule das erste Mal, ich habe eine erste Rolle bekommen als Schaf. Es ist auffallend gewesen, dass ich wahnsinnig schnell und wahnsinnig laut sprechen kann. Ja? Und ich hatte diese Rolle, wo dieses Schaf immer sagt, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh. Und das war meine erste Rolle in so einem Kindermusical und ich habe gesagt, ich bin so satt, ich mag kein Blatt, mäh, mäh. Das habe ich halt so ganz oft gesagt, so 20 Mal hintereinander, obwohl das gar nicht gefragt war. Und das war meine erste Rolle. Meine zweite Rolle war ein insomnisches Dornröschen, was insofern nicht Sambas war. Dornröschen, weiß man ja, schlaft ja wahnsinnig früh, gell? Eh nicht freiwillig, aber und jedenfalls, ich war aber ein Dornröschen, das nicht schlafen hat können. Und das war dann meine zweite Rolle auch in einem Kindermusical. Und meine dritte Rolle war dann ein Pilz, ein Schwammerl, der hat aber nicht singen dürfen. Und dann habe ich meine Gesangskarriere erst mal wieder 2 Jahre auf Eis gelegt.
Wie alt warst du da?
Also das Schaf, da war ich 6, glaube ich. Und das insomnische Dornröschen, da war ich, glaube ich, 8 und dann 10 oder sowas. Und dann, ja, und dann habe ich gedacht, das ist doch nicht meins, wenn das so fad ist da hinten. Und ja, so war das. Aber wir haben zu Hause hauptsächlich Michael Jackson gehört, Beatles und genau. Aber ja.
Aber das klingt ja so, als wäre das Theater dir sehr nahe, nicht? So scharf spielen.
Ja, die großen
so.
Gesten waren meins sehr
die großen
schnell.
Gesten?
Ja, das hat mir sehr gefallen. Den ganzen Scheiß auf der Bühne machen.
Aber gab es da dann bestimmte Role Models im Fernsehen oder im Theater oder im Musical oder im Film?
Also ich fand David Hasselhoff sehr cool. Dann war ich sehr lang verliebt in Patrick Swayze.
Das verstehe ich gut.
Was für eine Erleuchtung. Erstes Mal Dirty Dancing. Das war wirklich, ich wollte dann auch eine Zeit lang, dass ich Baby genannt werde. Da war ich dann schon am Gymnasium. aber Patrick Swayze war eigentlich meine große Liebe. Ja. Das fand ich richtig, richtig hot. Also so Typen, die sich ganz eng anziehen und voll toll tanzen können und so, das hat mich ziemlich beeindruckt. Ja. Das war dann eigentlich das war eigentlich die Karriere, die ich dann für mich vorgesehen hatte. Tänzerin mit Patrick.
Wann ist der klar geworden, dass du überhaupt Musikerin werden willst?
Das ist mir bis jetzt nicht klar.
Aha, okay.
Nein.
Aber geht es um Tanz?
Wie meinst du, geht es um Tanz?
Naja, wenn das mit Musik nicht klar ist, dann ist ja vielleicht Baby und Tanz noch immer aktiv.
ja, das ist durchaus immer eine Alternative in meinem Kopf. Dass es mir sehr viel Spaß bereitet, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen und vor allem auch sehr viel Spaß bereitet, dann, also als es losging, selber Songs zu schreiben und kreativ zu sein und das, was man quasi in seinem Hirn, in dem man best case viel Zeit verbringt, das dann auch auf die Bühne bringt und das andere Leute hören und so diese Kumulation aus, was passiert da, wenn man die Gedanken rauslässt und dann Emotionen zurückbekommt, also dieses Geben und Nehmen, dieses Feedback aufnehmen und was passiert da mit den Leuten, mit welcher Emotion gehen die wieder raus und was macht das? Das fand ich wahnsinnig spannend und das hat mir jetzt sehr schnell sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und da war es dann eigentlich klar, so wie ich die ersten Songs geschrieben habe, dann so mit Anfang 20 oder irgendwie sowas, das war dann klar, dass ich das weiterhin machen möchte und dass es sehr cool wäre, damit Geld zu verdienen.
Und du hast jetzt Jazzgesang studiert in Linz.
Genau.
Wie alt warst du? Wann war das? Wie ist das vonstatten gegangen?
Ist das lange her. 2003 habe ich angefangen, in Linz Jazzgesang zu studieren, Jazz und neue Musik. Und bin dann... war dort 5 Jahre, ich habe in Linz gewohnt, ich fand es eigentlich ganz lustig, gegenüber vom Lentus zwischen Sexshop und Tankstelle. und ja, dann bin ich nach Wien 2008 und habe dann dort fertig studiert und meinen Master gemacht für Popgesang. Aber es ist ja alles das Gleiche eigentlich.
Ich würde gerne noch einen Schritt zurück, weil du gesagt hast, da war diese erste Komposition und da hast du gewusst, dass würdest du gerne vertiefen, aber ging es tatsächlich um den Akt der Komposition oder ging es darum, dass du dich stimmlich auf einmal erlebt hast oder ging es darum, dass es auch dann auf einmal vor Publikum Sichtbarkeit und Resonanz hatte?
Ich glaube, was mir sehr getaugt hat oder was mir immer noch sehr gefällt am selber Komponieren, dass man weiß ja immer am besten, wie die eigenen Grenzen sind und wo man stimmlich steht und was man machen kann. Also das quasi mich da selber auszutesten, wo kann ich hingehen und wie weit will ich dass Gedanken direkt rüberkommen und dass die Leute wissen, um was es geht. Dann diese Vulnerabilität, quasi wie weit lasse ich mich darauf ein, was herzugeben? Also wie verschwenderisch bin ich auch mit meinen Emotionen und mit meiner Verletzbarkeit oder mit meinen, ganz egal, mit welchen Feelings auch immer. Wie viel Privates gebe ich her? Wie viel Dichtung ist dazu? Wie viel, quasi auf welcher Ebene bewege ich mich da? Wie viele Metaebenen soll es haben? Wie kann ich mich stimmlich präsentieren? Wo sind da die Grenzen? Und das alles auszutesten, das hat mir irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Und auch vor allem bei mir weiß man, dass ich natürlich vielen Extreme gehe und gern laut bin und auch gern so ein bisschen drüber bin. Und also es ist so eine Mischung, also ich erschrecke und fasziniere ganz gerne. So. Aber erschrecken fast ein bisschen lieber manchmal.
Und die Genre Retropop habe ich ein paar Mal gelesen, dass du das so bezeichnet hast.
Habe ich das?
Zumindest steht es irgendwo.
Oh, fancy.
Retropop. Aber weiß man von Anfang an, in welche Richtung was man da gehen will? Oder entwickelt sich das? Und wo hast du da gestartet?
Das weiß ich auch bis jetzt noch nicht.
Das ist immer wieder anders.
Ich habe ja dann tatsächlich nach meiner unliebsamen Karriere als Pilz und Dornröschen habe ich ja dann klassischen Gesang gemacht. Ich war tatsächlich, man hört es jetzt nicht mehr in meiner Sprechstimme, aber ich habe sehr viel klassischen Sopran gesungen. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und so die Technik von diesem klassischen Gesangsstil, die habe ich immer bis heute behalten. Deswegen kann ich mich auch relativ weit raufschrauben. Also das ist schon was, wenn man einmal lernt, das ist wie Radlfahren. Also das kannst du abrufen, es sei denn, ich rauche 5 Backel Chicken am Abend und am nächsten Tag geht's nicht wahrscheinlich. Aber das hat ganz gut funktioniert. Insofern, es gibt ja nicht wirklich so einen, klar, ich mache jetzt seit 10 Jahren Musik, die irgendwie 80er Jahre beeinflusst ist, aber wenn man sich so ein bisschen mehr mit mir beschäftigt, dann weiß man, dass ich im Konzerthaus da mal Strauß singe und irgendwie andere, also genreübergreifend arbeite und so ein bisschen so gerne als Hybrid gebucht werde. Weil ich halt versoffen klingen kann und Sopran singen, quasi.
Du kannst alles kannst.
Ich wollte tatsächlich genau dorthin auf diese 2000...
Versoffen klingen?
Ja, genau. Reden wir über Alkohol. Ich wollte über diese 2020er Aufnahme reden im Konzerthaus. Ich nehme an, Corona war der Grund. Aber da kam für mich eben noch was ganz anderes raus als jetzt Pop oder Komponistin. Da kam eine unglaubliche handwerkliche Kompetenz, die finde ich, wie soll ich sagen, die, glaube ich, alles durchströmt, aber die du irgendwie nicht zelebrierst. Da geht es um noch mehr als nur die Musik, es geht mehr als nur um den Text, es geht um mehr als nur die Inszenierung. Und dort hat es auf einmal aber so was Pureres, weil die anderen Aspekte zurückgenommener auf mich gewirkt haben. Und
ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da bin ich in erster Linie ein bisschen lucky, weil ich habe irgendwie den Mund aufgemacht und konnte irgendwie quasi singen. Klar habe ich meine Tools gelernt und ich kann schon mein Handwerk, ja, und in erster Linie habe ich halt gelernt, wie ich halt die Stimme fit halte und wie ich gut stütze und 3 Wochen auf Tour sein kann und da kein Auge trocken bleibt und mein Instrumentstimme immer gesund bleibt und immer fit bleibt, und das kann ich auch lernen. Aber tatsächlich ist die Bühne so der einzige Moment, wenn ich gehe auf die Bühne, mein Kopf ist eigentlich aus. Und das ist wahrscheinlich das, was du glaubst oder was du wahrscheinlich siehst oder hörst. Ich denke in dem Moment nicht mehr nach. Das kommt dann. Also das ist wie so ein, ich will nicht sagen, dass ich dann so wegdrifft, weil ich bin natürlich in einer hohen Konzentration und muss da was abrufen. Aber tatsächlich, so es ist so nur noch so ein Unterbewusstsein an Konzentration, was man braucht, um Text abzurufen oder was passiert. Aber ich bin tatsächlich fast immer im Moment. Deswegen, ich habe auch wahnsinnig oft die Augen zu. So, das ist tatsächlich einer der wenigen Momente, wo mein absolut hyperaktives Hirn kurz mal Ruhe gibt, so eine Stunde, und mich in Frieden sein lässt, wenn ich singe und auf der Bühne stehe.
Ja. War das schon immer so? Oder hast du dir das erarbeitet, dass du dann dort stehst auf der Bühne und diesen Moment so zelebrierst und so bei dir bist?
Das war irgendwie immer schon, that's everything for me. Das ist für mich so, natürlich auf der Bühne stehen, das Drumherum ist oft stressig, das Davor ist stressig. Das ist ein harter Job, ja. Das ist davor hart und danach hart und dazwischen auch. Und jeder, der mit Musikern oder Künstlern innen befreundet ist, weiß, dass das nicht immer ein Zuckerschlecken ist. Aber tatsächlich, der Moment selbst auf der Bühne ist für mich so enjoyable und so wichtig und so. Es gibt halt immer mehr, als es nimmt. Und dazwischen glaubt man immer, oh, fuck, so ein Stress und man muss so viel hackeln und Nicole. Aber dann ist es einfach so, macht es so viel Spaß und es ist einfach scheißgeil, dann da oben stehen und man denkt sich so. Und mir ist es immer wurscht, das finden die Leute, glaube ich, auch sehr witzig. Also ich singe ja vor 3 Leuten genauso wie vor 3000. Mir ist ja das wurscht. Also ich will da nie die bestrafen, die da sind für die nicht da sind. Deswegen, wenn 3 Leute unten stehen, dann gehe ich genauso schweißgebadet, triefend von der Bühne, als wenn ich auf dem Festival spiele und die Hütte ist voll. Weil das für mich so das ist ein bisschen holy irgendwie. Ja. Das lasse ich mir auch nicht nehmen.
Ich wollte auch noch mal zurückgehen, weil du gemeint hast, das wurde dir gegeben oder die Stimme, das war das Geschenk, das hat von Anfang an funktioniert. Aber wir haben dich vorher auch beim Soundcheck gehört und da hast du nicht nur gesungen, sondern auch Gitarre gespielt. Und das kann dir nicht geschenkt worden sein und du spielst auf einem hohen Niveau. Also,
findest du? Das
ja,
ist
ja,
lieb von dir.
Absolut.
Aber das finde ich jetzt nicht so. Ich
musste ja auch nicht. Wie kommt es zur Inszenierung? Die Vorliebe haben wir jetzt schon verstanden, ist der Pilz. Und dann, vom Pilz bis hierher.
Der Weg ist gar nicht so weit. Wie soll ich sagen, dieses Extrovertierte und dieses Extrovertierte, Exaltierte und Überschwingliche, was auf der Bühne ist oder meine Bühnenpersona, das bin ich auch so in Natur, wenn man mich jetzt kennenlernt, dann merkt man, ich bin jetzt nicht die leiseste Person und wenn ich irgendwo reingehe, falle ich oft ein bisschen auf. Ja, das ist wurscht, wenn ich jetzt zum Billa reingehe und also das ist, ich kann mich schlecht verstecken. Aber das ist auch ganz okay so und viel davon nehme ich einfach auf die Bühne mit. Also das ist so riesen viel Unterschied zwischen Ann-Kathi Coy und Kathi im Privatleben gibt es da nicht. Das wäre manchmal besser gewesen, es hätte da mehr Grenzen gegeben, aber es ist ja auch sehr viel in den Texten, was mir wirklich so passiert ist oder was wirklich so ist und was meine Themen sind und was die Dinge sind, die ich erlebt habe und bin ja da sehr, sehr offen und manchmal auch sehr verschwenderisch. Aber
wieso wäre es besser gewesen, wenn du da manchmal nicht so nahe bei dir gewesen wärst?
Naja, man macht sich natürlich schon, verletzbar. Also je mehr man von sich preisgibt, man ist leichter angreifbar. Das ist ganz klar. Das ist natürlich immer eine Entscheidung. Es macht Kunst oft. Man muss jetzt nicht irgendwie sich immer im Beichtstuhl setzen, damit Kunst irgendwie eine Wertigkeit hat oder besser ist, aber das möchte ich auch nicht sagen. Aber für mich ist es schon oft so, wenn die Songs, die ich geschrieben habe, wirklich aus einer ganz starken Emotion und sei ganz egal, ob's Traurigkeit war oder Schmerz oder übergroße Freude oder whatever, das sind dann schon oft wirklich die starken Sachen geworden. Aber das ist halt dann oft viel Information da drin, die man preisgibt, wo man ein bisschen aufpassen muss auch.
Ja. Wenn die Sachen so, was ist privat oder nahe an sich dran sind, ist es dann nicht auch total gut, weil man das Publikum dann auch ganz anders erreicht, weil man den Song dann ja viel anders da performt und präsentieren kann, weil man ihn ja viel mehr fühlt. Oder ist das so, dass du dann eine Arie auch total fühlst? Oder?
Ich kann auch eine Arie total fühlen, aber tatsächlich singe ich nie Sachen, die ich überhaupt nicht fühle. Also das geht sich nicht aus. Also ich muss schon irgendwie einen Bezug zu den Liedern haben. Also klar, man macht im Laufe seiner Karriere, also ich habe studiert und hab natürlich auch irgendwie Hochzeitsjobs gesungen mit 21, whatever, und da irgendwie 2 in der Früh Hang on Sloopy gesungen, oder? das habe ich jetzt nicht so gespürt. Aber doch. Aber ich habe jetzt, ich wage zu behaupten, dass ich nie irgendwie einen Sound gemacht habe, den ich wirklich ganz fürchterlich fand oder wo ich mir gedacht habe, das kann ich jetzt überhaupt nicht bringen. Also das habe ich ja eh nicht gemacht.
Du hast quasi die Risiken oder die Fallhöhe von Vulnerabilität jetzt erwähnt, aber es gibt ja auch die andere Richtung, nämlich die vielleicht die Sehnsucht nach Akzeptanz.
Sehnsucht nach Akzeptanz. Ich weiß nicht, ob ich so eine Sehnsucht nach Akzeptanz habe. Ich glaube, ich bin einfach sehr integer, ja, in meiner Kunst. Was meistens gut ist, aber auch manchmal ein Problem sein kann, wenn man oft auch Entscheidungen fällt, die vielleicht wenn manche Entscheidungen rein businesstechnisch besser gewesen, ich wäre nicht ganz so streng mit mir selbst gewesen oder so, das kann ich nicht, aber hätte das die Ware, also so bist du deppert, wenn du jedes Mal dann 10 Jahre danach noch denkst, hätte ich den Job gemacht oder hätte ich mit dem Produzenten oder Produzentin gearbeitet, dann wäre ich jetzt rich and famous und hätte 2 fucking Pools irgendwie auf der Burggasse auf dem Dach oder so. Ich habe nur einen. aber wie gesagt, da wird man wahnsinnig im Schädel. Also da darf der nicht anfangen.
Aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es geht dir eher um einen authentischen Ausdruck, dass das, was von dir kommt, dass das für dich eine Integrität hat.
Ja, das ist wahnsinnig wichtig für mich. Ja. Und ich, aber wie gesagt, ich kann auch Sachen interpretieren, die ich so stark spüre, dass ich es eh so anfühle, als wären sie meine. Also das gibt es natürlich auch, aber man muss, wie gesagt, wie weit kommt es ran und das muss man irgendwie, da braucht man immer einen Moment, dass man kurz in sich selber mal reinschaut und sagt, wie kriege ich das klar und wie schaue ich die Woman in the Mirror, was sagt die zu mir? Oh Gott, das ist cheesy, I'm so sorry.
Und was hat the Woman in the Mirror gesagt, wie du das letzte Album bekannt gemacht hast? So?
ich habe so die Frage, kannst du die nochmal?
Na, was hat die Woman in the Mirror gesagt, wie du bekannt das Album das, gemacht hast? Wie hat die zu dir gesprochen?
Ja, die war lang skeptisch und hat mich gescholten und geschimpft und dann war sie aber eigentlich sehr glücklich. Ja, also in dem Prozess ist man immer so, ich hatte ursprünglich viel mehr Songs für das Album und habe dann viele für nicht gut genug befunden und dann aussortiert wie eine Wahnsinnige und das ist nicht gut genug und das ist nicht gut genug und habe mich dann eigentlich im Endeffekt einmal komplett im Kreis gedreht, weil ich ursprünglich vorhatte, das sollte mein Jazz-Album werden. Ja. Und das ist es dann nicht geworden, wie man weiß. Und es gab aber, wie gesagt, wirklich erst Songs, die ich dann so super jazzy aufgenommen habe und mir eingebildet, es muss alles ursophisticated werden und die Songs müssen 7-8 Minuten dauern und es war wirklich ein komplett anderes Album und habe alle gequält damit und nur um dann festzustellen, nachdem ich mich einmal selber im Kreis gedreht habe und einen Handstand gemacht auf einem Dings und dass es eigentlich eh ganz cool war, so der Sound, den ich davor gemacht habe, dass ich ihn aufgefresht habe und durch die deutschen Texte hat das eine neue Identität bekommen und auch wieder eine neue Tiefe, weil es direkter ist und Deutsch funktioniert anders. Deutsch ist wahnsinnig konsonantenreich, Deutsches, dass es einfach sehr hart ist. Da muss man viel mehr aussortieren. Also im Englischen kann man halt, der Vorteil im Englischen, man kann mehr aussingen, ohne dass es irgendwie gleich zu cheesy oder zu, sagen wir mal, musical klingt. Und im Deutschen muss man furchtbar schnell aufpassen, dass es nicht sofort so einen Schlager-Touch kriegt oder ja, so einen volkstümlichen Touch.
Wie macht man das?
Ja,
wie
muss man aussortieren. Du schreibst einen riesen Text und dann streichst. Füllwörter sind böse.
Füllwörter sind böse, okay.
Es ist wirklich so, ich wirklich, das war der anstrengendste Prozess in meinem Leben, die deutschen Texte für Pikant zu schreiben. Ich bin da wirklich an nervliche Grenzen gestoßen und habe dann festgestellt, dass tatsächlich dieses dumme Sprichwort, in der Kürze liegt die Würze, das war's. Ja, oh, aber da muss man drauf kommen.
Ich finde es voll poetisch und ich finde aber so tanzbar. Also du weißt ja gar nicht, wie sehr mein Partner darunter leidet. Wahrscheinlich, dass ich immer diese gleiche Playlist höre und da ist Tanz dich rein drauf. Und ich immer in der Früh so, tanz dich rein. Also das sind, es sind so viele Ohrwürmer auf diesem Album, meiner Meinung nach.
Ja, das haben wir ganz gut hingekriegt.
Das habt ihr gut hingekriegt, ja. Ja, also
schön. Ja, möchtest du was fragen?
Miau. Ich wollte fragen, weil ich finde, das, was wir auslassen die ganze Zeit oder wo wir noch hinkommen könnten, ist konkret der musikalische Aspekt der des Komponierens. Weil wir haben jetzt viel über oder ein bisschen über Sprache gesprochen. Aber wie funktioniert dieser Teil für dich? Was kommt zuerst? Ist zuerst das Wort und dann das Licht und dann die Musik? Oder ist es, wie funktioniert das? Welches Instrument benutzt du? Ist das, sind das Melodien im Kopf oder sitzt du am Klavier oder machst du das mit anderen?
Tatsächlich ist das komplett unterschiedlich. Es folgt überhaupt keiner Regel. Ich habe da keine Schablone dafür. Also ich hätte eine Schablone dafür. Ich wüsste, dass es rein theoretisch das Geschickteste wäre, wenn ich mit der Vocal Headline anfange, quasi mit dem Chorus. Ja, so wie wenn einer Mafu, genauso meld wie du. Wenn man den hat, wenn du eine gute Hook hast, quasi den, sag mal, ein guter Satz, der dir einfällt, und den schreibst du dir in der richtigen Tonhöhe und den schmetterst du, und wenn er dir nach 2 Tagen immer noch im Ohr hängt und der hängt richtig fies drin, dann ist es eine gute Hook. Ja? Und wenn du darauf drauf schreibst, das wäre rein theoretisch das Beste. So funktioniert es aber nicht. Ja? Ich mache es meistens so, dass ich, ich starte am Klavier, schreibe 2 Tage, bin völlig frustriert, wenn nichts rauskommt, dann gehe ich zur Gitarre, dann schreibe ich auf der Gitarre 3 Tage, bin auch frustriert, wenn nichts rauskommt, dann gehe ich zum Omnichord, vom Omnichord gehe ich zur Ukulele, von Ukulele gehe ich zu, also es folgt keinen Regeln. Deswegen schreibe ich alle Songs eigentlich auf unterschiedlichen Instrumenten, starte mit unterschiedlichen Parts, ende mit unterschiedlichen Parts, dazwischen stopfe ich die Songs irgendwie voll und fertig ist der Song.
Das klingt so leicht bei dir. Ich glaube aber nicht, dass es das ist. Wie lange tust du da so Songs schreiben und an den Songs arbeiten?
Zwischen 2 Minuten und 2 Jahre.
Ah ja? Okay.
Wirklich, kein Scheiß. Ja. Ich habe an einem Song 2 Jahre geschrieben.
Welcher?
Amor Fou habe ich unfassbar lang. Wisst ihr, wie Amor Fou ursprünglich hieß? Kassaschluss. Das ist so bescheuert. Ja. Weil ich zuerst diesen Satz hatte mit, ich komme jetzt deine Liebe abkassieren. Ja, und dann hatte ich der Song Kassaschluss. Ganz lang, ich fand's urcool. Das ist ja urcool, der Song Kassaschluss. Ja, genau. Und dem habe ich wirklich lang geschrieben. Also da gab's Zeilen, die kann ich euch nicht sagen, weil ihr würdet jetzt einfach umfallen. So schlimm sind die. So, also wirklich schrecklich. Und das ist dann aber für mich der beste Text geworden. Und einer ist von diesen Beispielen, wo man dann sagt, okay, manchmal zahlt sich schon aus, wenn man dranbleibt. Und manchmal muss man einfach lernen, dass es okay ist, dass man auch mal was ins Klo runterspült. Und dann sagt, das ist jetzt wirklich nichts geworden.
Also es ist für mich immer so schwer, Dinge loszulassen und das dann so hinter sich zu lassen und dann sagen, na, ist ein Schatz oder das ist besser mit dem Wort weniger.
Ich kann wirklich nur sagen, es gibt kein Rezept. Ich suche seit 20 Jahren und ich finde es nicht. Und ich merke immer noch, ich muss dem folgen, was mich in dem Moment am meisten stimuliert. Also manchmal ist es einfach extrem schön für mich, am Klavier zu sitzen und ich merke, ich brauche anscheinend irgendwie da mehr Fülle an Tönen. Ich brauche, dass irgendwas liegt. Manchmal habe ich auch einen Synthesizer und mache irgendwelche Drones. Manchmal merke ich, ich brauche nur 3 Power Chords. Ja, das muss einfach nur und das, ich tue mir leicht. Deswegen, ich habe auch aufgegeben, mich zu quälen damit, dass ich sage, ich muss jetzt immer so erst die Hook schreiben, weil es geht eh nicht. Tatsächlich weiß ich, dass es dann oft der schnellere Weg ist und dass es wirklich besser funktioniert. Das sagen einem ja auch ganz viele ProduzentInnen. Starte mit der Hook, weil wenn die sitzt, ist der Rest der Gmade Wiesen. Aber man hat halt manchmal oft eine andere Idee. Insofern, also sich selber dann nicht geißeln und sich dann nicht irgendwie da schimpfen, wenn man das nicht so macht, das ist eh das Gescheiteste, sondern einfach da irgendwie dranbleiben und vor allem konstant schreiben. Das ist das, was tatsächlich hilft, dass man immer konstant schreibt. Und wenn man mal, das ist wie mit diesem Sport machen, wenn die Leute sagen, mach jeden Tag 2 Minuten Sport. Mache ich natürlich nicht. Aber tatsächlich ist es am Tag schon geschickt, wenn man 2 Minuten sich einfach nur hinsetzt und man hört irgendwie einen Satz und schreibt das auf, anstatt dass man sich vornimmt, heute habe ich Schreibtag und ich schreibe von 8 in der Früh bis 18 Uhr abends, weil man wird es nicht machen. Also auch dieses konstante bisschen bringt da mehr, als sich so einen riesen Berg vornehmen und dann ist man von sich selber enttäuscht, weil man es irgendwie nicht gemacht hat. Also ja.
Gibt es eine Textzeile, auf die du jetzt voll stolz bist, dass die jetzt aus dir herausgekommen ist?
Ja, ich mag diesen Anfang von Amorfou mag ich immer noch gern. Zur Zeit zählt radikale Zärtlichkeit, kalt serviert, Herzen auf Eis. Das war ursprünglich Herzen am Spieß. Ja, ich bin so froh, dass ich es geändert habe.
Herzen auf Eis und Song, einen bestimmten Song auf dem Album, wo du sagst, okay, der bedeutet dir sehr viel und der ist jetzt da, weil da viele Gefühle in dir entstanden.
Tiefer mag ich schon sehr gern. Ja, Tiefer singe ich auch immer noch am liebsten eigentlich und hat so eine gute Aura, so zwischen, es ist irgendwie sehr, sehr poetisch und trotzdem auch ein bisschen dirty, ja, je nachdem, wie man drauf ist. Dieses, der Gedanke, dass man eine andere Person quasi emotional und psychisch so tief eindringt, knowing, dass man vielleicht an Plätze kommt, die man vielleicht nicht kennenlernen will, sprich Charaktereigenschaften kennenlernt, sprich Seiten kennenlernt, die man vielleicht nicht sehen will oder spüren will und da trotzdem da hinschaut. Das finde ich wahnsinnig spannend. Und dann sich da zusammen auf den Backel haut und aber irgendwas macht, was eigentlich nicht okay ist. Lass uns Verräter sein. Ja, lass uns bekannte Dinge teilen. Also so dieses Bonnie and Clyde-Thing, but in a dirty way. Ja. Der Gedanke, den mochte ich irgendwie ganz gern. Und das spüre ich immer noch ganz stark, wenn ich das singe. Also das ist so, das taugt mir immer noch. Es ist so schön rotzig. Ja.
Was macht's mit dir, wenn du dann durch das Bühnenleben Songs immer wieder singst und dann irgendwann 50 Mal gesungen hast, 70 Mal gesungen hast, ändert das was an der Intensität, die das,
nö, das
für dich hat?
Nö, das kann ich nicht. Ich kann alles 1000 Mal singen. Also ich singe es auch jedes Mal anders. nein, da wird mir tatsächlich nicht langweilig. Aber wie gesagt, weil ich auch keine Songs singe, die mir langweilig werden, wenn mir so, dann singe ich ihn einfach nicht. Na, da bin ich ganz unempfindlich. Aber für mich, ich bin ja auch so ein, ich weiß nicht, ich finde immer irgendwas Cooles an der Situation. Ich bin wie so ein sehr leicht zu unterhaltendes Eichhörnchen. Also ich langweile mich einfach nie. Ich kann es nicht anders erklären. Nein. Es ist immer irgendwas gibt es immer neue Aspekte und neue, es ist kein Setup gleich, kein, jeder ist immer anders drauf, die Band spielt es nie gleich, jeder hat ja, selbst wenn sie es quasi in Anführungsstrichen gleich spielen, jeder hat einen anderen, also die Tage sind unterschiedlich, die Emotionen sind unterschiedlich, das ganze Mindset ist unterschiedlich, es ist immer was anderes, deswegen ist der Song für mich auch nie der gleiche.
Selbst ja, und das Publikum ist immer auch ein anderes.
Selbst wenn immer das gleiche Publikum da wäre,
wären
die rein physisch gleich. Aber das, was die ausstrahlen, ist nicht das Gleiche. Das ist total verrückt. Ja. Du kannst auf ein Konzert gehen und glaubst, oh, das sind Leute, die sind alle ganz positiv gewillt und wirken total positiv. Und dann sind die aber ganz komisch drauf, ja, und mögen dich überhaupt nicht. Also ich meine, das passiert ja selten, dass sie mich gar nicht mögen. Aber also das ist so, das ist spannend. Da muss man immer ready sein und aufmerksam sein und auch schauen, was da kommt. Also das, ich sage immer gerne mal, man kann so ein Publikum nicht verarschen und das Publikum kann einen nicht verarschen. Das ist so ein, das ist schon ziemlich, das prickelt immer so ein bisschen. Ja.
Aber mit dem Publikum arbeiten, das musst du wahrscheinlich bei jeder Show dann machen, oder?
Ja, das ist aber auch meine Spezialität.
Gibt es da irgendwelche Tipps? Weil wir arbeiten ja auch mit Publikum. Sollen wir euch mehr ansprechen? Du musst Stage diven jetzt? Naja,
na, da gibt es nicht wirklich Tipps. Das ist, das, man muss einfach Bock drauf haben. Wenn man Lust auf sein Publikum hat, dann klappt das immer. Ja. Also das ist, ich habe mal, wer war das? Ganz bekannte Sängerin, die ich eigentlich wahnsinnig gern mag. Genau, ja, ich will jetzt nicht lästern, aber sie ist eine großartige Sängerin, aber es war Chaka Khan damals auf der Jazzwoche in Burghausen. Und die ist, ich liebe ihre Stimme, ist eine tolle Sängerin, aber die hat dann dem Abend so keinen Bock. Die kam da raus und hat so grantig geschaut. Es war wirklich, boah, sie, gerade, dass sie nicht, also, wenn da irgendwie Blicke töten hätten können, das ganze Publikum wäre tot umgefallen. Und das kam auch rüber. Ja, das, die mochten die dann auch nicht an dem Abend. Und die Stimmung war scheiße und die Band hat scheiße gespielt und der Sound war scheiße und alles war scheiße einfach. Und aber so, das, man kann auch mal keinen Bock haben. Also, es muss nicht jeder Abend so sein, dass du rausgehst. Yeah. Aber irgendwie ist es ist nicht nur Beruf, es ist auch Berufung und das hat man irgendwie sich selbst, ist man sich selbst schuldig und auch den Leuten, die kommen, schuldig. Ja. Also so ganz so ein, bin da, das ist vielleicht aber auch einfach meine Einstellung, dass ich nicht ganz so stinky Leute.
Aber wenn du jetzt einen schlechten Tag hast, was tust du dann? Tust du es dann versuchen wegzustellen, die Gefühle?
Ich, also sagen wir mal Tag von meiner Periode oder sowas, Tag 1 von Periode, bin ich auch nicht ganz so geil drauf, wie es hätte ich sagen. Es wäre nicht Tag 1 meiner Periode, aber also da gibt es schon auch Unterschiede zwischen super stinky, grumpy Kathi und Kathi reißt sich zusammen und merkt dann in dem Moment, das macht's, ist eh geil. Ja, also das ist, sagen wir mal, weiß nicht, wenn Pilot irgendwie falsche Zahnpasta erwischt hat in der Früh und dann gehe ich auch davon aus, dass er trotzdem seinen Job macht und irgendwie jetzt nicht das Flugzeug abstürzen lässt, weil er einen scheiß Minzgeschmack im Mund hat oder so. Also ich vertraue darauf, dass er irgendwie auch seinen Job macht und you know what I mean. So, da muss man auch ein bisschen pragmatisch an die Sache rangehen. Ja, also das war jetzt ein sehr komisches Beispiel, aber you know what I mean.
Du hast eine enorme Bühnenpräsenz und die ist nicht nur auf Bühne spürbar, sondern auch in den Musikvideos. Und ich würde gerne wissen, wie das, offensichtlich hast du Bock auf Bühne oder auf Menschen oder auf all das, was du eben da darbietest, aber kannst du vielleicht trotzdem noch was zu sagen zu der Bühnenpräsenz und auch zu der Körperlichkeit, die dann auch dazu kommt?
Also die Körperlichkeit ist natürlich auch einfach Teil meines Ichs. Also das ist auch einfach, dass ich bin körperlicher Mensch. Das ist einfach ein Wesenszug von mir, der dann natürlich sehr, das ist natürlich eine glückliche Fügung, wenn man sich gern präsentiert. Sagen wir, man ist lucky, wenn man auf der Bühne steht und Extrovertiertes und wie gesagt, sich vielleicht doch gern bewegt und so. Es gibt ja auch wahnsinnig viel tolle KünstlerInnen und MusikerInnen, die wirklich mit Stage Fright zu kämpfen haben und das jetzt nicht so gern machen. Also das gibt's ja alles und die mich trotzdem zu Tränen rühren und ich sehe aber, dass die halb sterben auf der Bühne und dann das trotzdem machen und das ist wahnsinnig geil. Es gibt halt auf der Bühne solche und solche. Also da habe ich einfach Glück, dass ich von Haus aus ein kribbeliger Mensch bin und mich gern bewege und sehr körperlich bin und da sehr auch da gern experimentiere und da keine Hemmungen habe, da auch irgendwie ja all meine Exaltiertheit und da auch, dass ich da das ist Glück und das zeigt sich natürlich auch in den Videos. Also man muss mich da eher bremsen oft, dass nicht zu klamaukig wird. Ja. Aber das hat dann auch was Gutes. Also ja, also das ist jetzt, da muss ich jetzt nicht so viel nachdenken. Das passiert dann auch, die Videoideen oder die Konzepte, also das sind ja oft so Einfälle, die man dann irgendwie hat, so, wenn man am Abend zusammensitzt, wie man halt so auf die guten Sachen kommt, wenn man am Abend zusammensitzt und ein Glas Wein trinkt, dann so, na klar, braucht ihr Kostüme, ihr braucht Krokoschwänze. Und ein Cowboy-Hut. Klar, warum sind wir da nicht früher drauf gekommen? Also, das ist so, passiert ganz klar. Ja. So passiert das halt dann. Wenn man ganz normal unter Freunden zusammensitzt, hat man halt so Ideen. Du nicht?
Ja, ja, absolut.
Aber, wolltest du noch nie einen Krokenschwanz tragen?
Ich trage viel.
Awkward Moment.
Das können wir auskosten. 10 Sekunden schweigen, sich das vorstellen.
Aber über Bühnenoutfit können wir schon weiterreden, weil Bühnenoutfit finde ich bei dir immer
über sehr... Über welches wollt ihr speziell reden?
Weiß nicht, da gibt es einige, die sehr sexy sind und ja, markant sind wahrscheinlich auch die Schulterpolstern, die du öfters tragst, oder? Das liebe
die sind eh schon kleiner geworden.
Ja, ich finde, red du drüber. Ich mag da, bitte erzähl du uns, wie
ja,
das ausschaut.
Ich bin ja dann, irgendwann habe ich es dann wirklich bis ins absolut Extreme getrieben. Und das sah dann schon fast so aus wie so Rugby-Schultern. Und ich bin ja ein riesen Talking Heads-Fan. Und David, der Sänger, der hat ja mal so ein lustiges Interview gegeben. Hat ihn irgendwann so eine Frau gefragt: Why are you wearing those funny suits with those really big shoulder pads? Und sitzt einfach nur da und sagt: I just wanted to look my head small. Because I think that's funny. Und ich dachte so, das ist so genial. Oh mein Gott. Das war einfach so, also, ich fand das einfach cool, dass der Kopf einfach winzig aussieht. So. Und ich so, ja, gute Idee. Und Arsch herzeigen auf der Bühne tue ich immer schon gern. Deswegen lag es natürlich nah, einfach nur so ein Dreieck zu machen, in das man mich so rein stopft. Und irgendwann sind die Schulterpolster dann aber so groß geworden, dass mich dann wirklich schon genervt hat, weil ich, also das war dann schon beim Festivals, wenn wir dann im Tourbus saßen und so, ich war immer so eingepfercht. Jetzt sind die auch schon kleiner geworden. Dann hatte ich die Latexphase, die war auch scharf. Ist der Tom noch da?
Der Tom ist?
Ja, ne. Den habe ich mal in meinen Latex-Suit reingezwickt. Das war eine sehr gute Phase, insofern, weil es war, warum war es gut? Optisch war es gut. Alles andere war nicht gut. Also Hitze technisch ganz, ganz heftig, weil natürlich unter dem Latex, das kann ja nichts atmen, da ist ja immer nur, da sammelt sich ja der ganze Schweiß und Körperschleim rutscht dann am Bein entlang runter und bildet hier unten dann so einen Ring, wo sich das sammelt. Und irgendwann gegen Ende des Konzerts habe ich dann unten aufgemacht. Dann und dann kam dieser Schleim, Schweiß, Schlatz raus, geflatscht. Und Mama bin ich drauf ausgerutscht. Und das habe ich dann irgendwann auch gelassen. Ja. Aber das war cool mit den, also Latex mache ich immer noch gern, aber das trage ich in privat.
Aha, und in welcher Phase bist du jetzt aber so bühnentechnisch?
Jetzt trage ich gerade sehr viel so Vintage-Leder. Ja, also eigentlich eher so ein bisschen, das ist jetzt ja heute mein Business-Outfit hier.
Okay.
Na, das sind schon so, das ist so einen leichten BDSM-Touch eigentlich, was ich auf der Bühne trage. Das sind sehr enge Lederpants, oft so crotchless, aber einfach was Praktisches, weil man schnell aufs Klo gehen kann. Ja, das mag ich eigentlich ganz gern. Aber das sind so Sachen, die ich dann halt finde. Also ich trage, wie gesagt, sehr viel. Ich trage eigentlich 95% Vintage und auch Leder-Vintage, das ich dann mir ändern lasse. Und das geht fantastisch. Kannst du 40 Jahre lang tragen, das Zeug. Hält und macht alles mit. Und kann man schnüren und binden. Und krack. Genau, das ist jetzt eigentlich so der letzte Vibe, auf dem ich bin. Ja. Es ist auch ein bisschen heiß, aber wie gesagt, ich stehe auf Sachen, die man reparieren kann. Und vor allem Kleidung ist mir sehr wichtig, egal ob es Bühne ist oder privat, dass man es reparieren kann oder restaurieren kann. Ja, alles andere mag ich nicht.
Da gehe ich mit dir. Vintage ist top. Aber du zeigst eben auch sehr viel Haut. Und da würde mich interessieren, was bedeutet es für dich, Haut zu zeigen?
I just like it. Da habe ich jetzt keine tieferen Gedanken dazu. Ich mag das einfach gern. Das ist so, it's a nice feeling. Das ist auf der Bühne natürlich auch praktisch, wenn man nicht so schwitzt. Ja, da habe ich jetzt keine näheren.
Ich
bin
Klo.
Am FKK-Strand also, aufgewachsen. Ui. Ich, keine Ahnung. Oder.
Natürlich.
Ja.
Ja, ich habe es eben spannend gefunden, weil das ist schon, du kannst ja schon ein Vorbild auch sein, eben wenn du auf der Bühne stehst und freizügig bist und deinen Körper zeigst. Das ist ja was, wenn man zum Beispiel selber dann drüber nachdenkt, würde ich mir das auch trauen und so, es erfordert wahrscheinlich, also für mich würde es Mut erfordern, das zu tun, und jetzt haben wir gedacht, vielleicht ist es bei dir auch so, aber vielleicht auch überhaupt nicht.
Nein, ich glaube, da denke ich nicht so, da denke ich irgendwie gar nicht so drüber nach. Ich mache es einfach, weil es mir Spaß macht. Ich mache viel einfach, weil es mir Spaß macht.
Das kann man auf jeden Fall lernen.
Ja, und das ist ja auch so eine Frage, die wir gerne stellen. Ich meine, was können wir von dir lernen?
Was willst du denn lernen?
Das klingt riskant hier, diese Frage gestellt zu bekommen.
Ich glaube, ich hab eine ganz gute Eigenschaft, das merke ich bei meinen Studierenden, dass ich glaube, ich kann Leute ganz gut dazu bringen, kreativ zu sein und irgendwie gute Ideen zu haben. Und manchmal infiltriere ich das aber ein bisschen so, aber am Ende glauben sie, dass es ihre Idee war. Das kann ich urgut.
Ja, also
ich sage ihnen, was sie tun sollen, und am Ende glauben sie sich ums Erste. Das kann ich voll gut. Das ist meine Specialty.
Wie lernen wir das jetzt von dir? Wollen wir das lernen?
Das kann man schon brauchen.
Das kann man in jeder Lebenslage brauchen, glaube ich. Ja.
Wenn du zurückspulen könntest, du hast vorher schon gesagt, naja, damit möchtest du dich nicht aufhalten, aber vor 15 Jahren oder vor 10 Jahren, gibt es da Dinge, wo, wenn du dich da besuchen könntest, was du dir raten würdest, wo du dir helfen könntest?
Ja, ich würde mir nicht zu viel ausreden lassen. Was? Also, man ist natürlich, bis zum gewissen Grad muss man natürlich, soll ich mal sagen, man darf nicht komplett beratungsresistent sein in dem Job. Gerade was die Zusammenarbeit betrifft mit MusikerInnen, mit seiner Band, mit ProduzentInnen und so weiter und so fort. Aber wenn ich jetzt meinem Kathi, ich von vor 15 Jahren raten könnte, dann würde ich sagen, stick to your ideas, wenn du glaubst, wenn das Bauchgefühl eigentlich da war, dass es eine gute Geschichte ist und dass es eigentlich gepasst hat. Und da glaube ich, habe ich mir manchmal Sachen ausreden lassen, weil man es nicht so macht oder weil man es aus irgendwelchen, was weiß ich, technischen oder produktionstechnischen Gründen oder whatever, weil man es halt nicht so macht oder seien es irgendwelche Ideen, was weiß ich, Videos oder Fotoshootings oder auch Songideen. Ganz oft ist es mir mit Songideen so passiert. Und zur Verteidigung, wenn man es sich nicht ausreden lässt, dann lässt man es sich eh nicht ausreden. Aber da war ich oft zu durchlässig. Ja, da habe ich zu viel Kritik oft an mich rangelassen und dann Sachen verworfen, wo mir jetzt 15 Jahre später denke, scheiße, das wäre geil gewesen. Das hat dann irgendwie nach mir gemacht. Und, ich hätte es auch machen können, aber ich habe mir da nicht vertraut. Und das ist ganz, ganz großes Thema in dem, sagen wir mal, in dem Job oder als Künstlerin, dass man da einfach sein Bauchgefühl ranlässt und sein Bauchgefühl da viel öfters vertrauen sollte und dann nicht sich so sich da ein bisschen selber mehr oft auf die Schulter klopfen und sagen, das ist gut und das machst du jetzt und wenn es nicht passt, dann wirst du es auch rausfinden oder machst es das nächste Mal anders, aber just make a decision und stick to it und steh dazu. Ja. Egal, was da andere sagen, das ist eh der Klassiker. Ja.
Und glaubst du, dass das in der Musikbranche Frauen stärker trifft?
Definitiv, ja. Ja, definitiv. Weil es einfach immer noch viel mehr, es ist immer noch eine männerdominierte Szene. Also es gibt immer noch einfach viel mehr Männer, die Bookings machen, die auf Festivals arbeiten, die produzieren, die in Bands spielen. Es werden schon mehr. Also es gibt immer mehr Female Bands und Female Produced Music. Aber es ist halt einfach immer noch, es ist immer noch unausgeglichen. Ja. Es ist immer noch, wie es ist. Wir haben immer noch eine riesen Gender Pay Gap. Es ist immer noch, ich sage es gerne auf der Bühne, ich sage es auch hier, es sind immer noch 75% der unbezahlten Care-Arbeit, die auch weltweit von Frauen verrichtet wird. Das ist dem Job einfach auch noch so, dass es da einfach viel mehr Typen gibt, die sagen, du machst das so, weil ich das sag. Und das, da muss man halt, ja, da muss man so ein bisschen nicht die Zähne zusammenbeißen, sondern zubeißen.
Und wie schaut dieses Zubeißen dann, oder wie kann das ausschauen? Wenn du es machst, oder gibt es da etwas, wie soll ich sagen, weil dadurch, dass du ja schon eine ganze Zeit lang Erfahrungen sammeln konntest, kann ich mir vorstellen, dass jüngere Musikerinnen in der Branche da wahrscheinlich einiges lernen könnten.
Ich habe das Gefühl, dass jetzt eh gerade die jüngere Generation da eh ein super, super, super Mindset hat. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich mit meiner Band vor Anker Decoy mit Fiuka, hatten wir einen unserer ersten Gigs in Graz. Und die Gitarrencases, das ist jetzt gleich 17 oder 18 Jahre her oder sowas, und haben die Gitarrencases zu dieser Venue getragen. Und da saß nur so ein Typ rum und der hat uns die ganze Zeit angeschaut. Und wir haben ihn angeschaut und wir wussten, wir kannten die Ansprechperson nicht und saßen da so ein bisschen blöd rum. Und irgendwann kam dann der Typ und meinte, wann die Band kommt. Und das ist halt einfach, das ist kein Witz. Der dachte, dass wir die Freundinnen von der Band sind, die halt die Instrumente halt schon dahin getragen haben, weil er so fix davon ausging, dass es halt drei Typen sind und halt nicht wir, und dachte, wir sind die zwei Mädels, die jetzt den Jungs da netterweise die Gitarrencases da schon mal vortragen. Das ist, wie gesagt, it happened, das ist kein Schmäh. Und wir haben halt so in uns reingekichert, aber ich hätte den damals beißen sollen, ne? Habe ich aber nicht gemacht. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade die Generation, die jetzt so 20, 25 sind, dass die da schon viel, viel tougher sind und echt cooler und sich schon viel früher mit dem ganzen Musikbusiness dahinter und mit der ganzen Promotion und so da viel mehr von vornherein beschäftigen, als das so meine Generation gemacht hat. Also ich glaube, ich hatte da noch viel zu lang so diese romantisierte Vorstellung im Kopf, dass man irgendwie, man macht einen coolen Song und irgendwer entdeckt einen, dann kriegt man einen fetten Plattendeal, einen Haufen Kohle und dann rennt die Geschichte irgendwie. Ja. Und dieses Self-Made und dieses DIY-mäßige, ich habe auch DIY-Musik gemacht, aber war da halt ein bisschen fauler. Also ich habe das Gefühl, dass die Generation jetzt, da ich kann eher was von denen lernen als die von mir, habe ich das Gefühl. Die sind da irgendwie, sind da echt tough, Gott, und das finde ich ganz cool. Ja. Kriegen das irgendwie mit oder müssen es. Ja. Und das ganze Spielchen ist viel härter in Zeiten von Instagram und TikTok und Kikaka. Also man, es gibt einfach tausend Sachen. Die Konkurrenz ist endlos groß. Und da muss man sich halt jetzt, muss man da halt viel mehr sich da durchboxen. Insofern, ich habe das Gefühl, ich lerne eher von meinen jungen Kolleginnen als die von mir. Aber ja.
Du bist Mutter einer 5-jährigen Tochter und du unterrichtest und du bist auf der Bühne. Das ist ja auch etwas, was man mal miteinander vereinbaren muss. Wie machst du das? So Abendauftritte, was weißt du, das Kind, du bist dann am Abend irgendwie auf der Bühne oder so, wie stemmst du das dann?
Man braucht viele gute Babysitter, ein gutes Zeitmanagement, einen guten übersichtlichen, farbigen Google-Kalender, viele Nerven, die ich oft nicht habe. Und auch hier hilft mir oft am besten nicht so viel drüber nachdenken, weil wenn ich drüber nachdenke, was ich alles mache und was, dass ich es eigentlich nicht ausgehen kann, dann kriege ich einen Stress. Es ist eher so, wenn ich so ein bisschen wie die Hummel bin, die nicht weiß, dass sie fliegen kann, weil sie viel zu dick ist und die Flügel viel zu klein. Also ich versuche eher diese Hummel zu sein, dann geht es mir meistens besser. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber du schaffst, genau. Wenn man zu viel drüber nachdenkt.
Ja, wenn man zu viel drüber nachdenkt, dann kriegt man nur die Krise. Also nein, es ist in erster Linie, es ist ein gutes Zeitmanagement, schauen, dass man seine Termine irgendwie benannt hat und aber ich hab trotzdem dann einen Nervenzusammenbruch nach dem anderen, also es ist eh wurscht. Nein, habe ich nicht. Doch, habe ich schon.
Gibt's Dinge, vor denen du Angst hast?
Nervenzusammenbrüche. Hummeln. Dinge, vor denen ich Angst habe. Boah, ich habe vor der politischen Weltsituation gerade ziemlich Angst. Ich habe vor Trump Angst. Ich habe Angst davor, dass die Olivia, meine kleine Tochter, dass sie Sachen, die ich sehen konnte, die für mich normal waren. In ein Meer hüpfen, das Schönes. An einem Strand spazieren, der irgendwie noch nicht mit Plastik übersät ist. Ich habe Angst, dass die das nicht mehr so sehen können, wie ich das sehen durfte in den 80ern. Ich meine, klar, da gab es auch schon Pollution überall, aber das macht mir Angst, dass ich hier Sachen nicht mehr zeigen kann, die für mich selbstverständlich waren. Eine halbwegs intakte Natur, dass das irgendwann nicht mehr da ist, dass es diese Spots nicht mehr gibt. Das macht mir Angst, dass ich das nicht mehr zeigen kann. Ja. Oder dass meine Tochter irgendwann sagt, sie, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo man wirklich sagt, so, ich will jetzt keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil es ist alles so fucked up hier. Das macht mir Angst, dass das vielleicht nicht mehr geht, dass eine Generation kommt, die sagt, das können wir nicht mehr bringen, Mann. Schaut es euch doch mal um. Wir wollen hier keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das macht mir Angst. Ja.
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du dein Kind so erziehst, dass es die Welt auch schön wahrnimmt und dann, also in meiner Vorstellung war es so, wenn ich ein Kind kriege, dann kann das auch einen Beitrag leisten, dass die Welt auch schöner wird, weißt du, so irgendwie.
Das mache ich eh mit meinem Kind. Ja. Und, aber wann warst du zuletzt am Spielplatz?
Gestern.
Dann weißt du, da gibt es auch einfach Eltern, wo das ist okay, so wenn das Kind einfach das Papier nimmt und auf den Boden schmeißt und die sagen nichts. Das gibt's halt. Das kann man jetzt überlegen. Was macht man jetzt da? Sagt man jetzt da
schimpfen.
Was? Sagt man was nicht? Ja, natürlich schimpfen. Ich schimpfe auch. Ich schaue es mir nicht an. Aber es ist nicht meine Verantwortung. Also wo fange ich jetzt da wieder an? Ich sag natürlich, hey, schmeiß das weg. Und dann gehe ich zu der Mama und sag, hey, du schau mal, bringst du das deinem Kind bei? Ich sag's eh, super friendly. Aber das ist ja das Problem, das wir haben. Ja. Weil viele Leute halt auf vieles scheißen, nicht nachdenken und nicht an Konsequenzen denken und nicht dran denken, dass es halt einen Morgen gibt und danach und einen in 2 Jahren und einen in 2 Minuten und einen in 20 Jahren und einen in 200 Jahren. Das ist, wenn man halt... Und ja.
Und was gibt dir Hoffnung?
Mir gibt ihr total viel Hoffnung. Also ich habe... Auch wieder so die Generation, die jetzt gerade kommt, die in vielen Dingen sehr aware ist, wo ich das Gefühl habe, das war die noch nicht so in meinen Jugend- oder in meinen früh erwachsenen Jahren oder Tagen. Also da gab es schon viel, viel mehr Tabuthemen, über die man nicht geredet haben. Ich habe das Gefühl, ich muss natürlich gestehen, ich bin schon auch in so einer sehr liberalen Bubble, insofern habe aber große Ohren und Augen und höre mich viel um und schaue mich viel um. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade eine Generation groß wird, die in vielen Dingen toleranter sind und wachsamer sind und aufmerksamer sind und da more inclusive sind als jetzt, sagen wir, so eine Generation noch in den, was weiß ich, die Generation unserer Eltern oder sowas, wo es einfach viele Tabuthemen gab, über die man nicht geredet haben oder die schlimm waren. Und das ist jetzt einfach nicht mehr schlimm. Man kann einfach offen über seine Sexualität reden, man kann offen über Depressionen reden, man kann offen über, was weiß ich, Mental Health reden. Also wenn du in den 70er Jahren irgendwo in Oberösterreich am Land warst und gesagt, ich habe Depressionen, dann hast du wahrscheinlich... Also, das ist, keiner gecheckt oder dich ernst genommen oder irgendwas. Und da ist es schon mehr, in manchen Sachen schon mehr Awareness und das spüre ich stark, dass man da mehr reden kann und offener reden kann und dass es da nicht so viel Tabuthemen gibt und dass man einfach offen sagen kann, ich bin bisexuell und hab manchmal was mit Frauen und manchmal was mit Männern and it's nice for me und dass das nicht, dass man da nicht so kann ich nicht erzählen, so ein bisschen im Fernsehen, sondern das kann man. Ja. Und das finde ich ganz cool. Das gibt mir Hoffnung.
Wir sind langsam very am Ende.
Aber ich will noch nicht aufhören.
Ja, wir müssen auch nicht aufhören. Also nimm dir alles. Wir haben 7 Seiten mit Fragen. Ich glaube, wir haben maximal die Hälfte. Kiva, okay, was sagst du? Was nehmen wir?
Naja, Weiterfragen. So wie immer. Jedes Mal, wenn du mir diese Frage stellst, dann sage ich immer, okay, ich habe noch ein paar Fragen. So, und es geht, eine Frage, jetzt komm. Gibt es noch was, wovon du träumst, wo du sagst, okay, das möchtest du noch machen, das möchtest du noch erleben oder erreichen oder so, so in die Zukunft blickend? diese großen Fragen hier bei diesem Podcast? Wie
gute Frage. Ja, ich träume schon noch von so einem, dass ich mal so ein ganz, ganz großes Festival noch spiele, so wie Lady Gaga in Rio, so von 1 Million Menschen. Schon geil. Ja. Weiß ich nicht, ob es sich noch ausgeht. Aber es wäre geil. It's a nice thought. Aber ich bin noch mit 900.000 zufrieden. Da bin ich ganz
flexibel.
Da bin ich ganz flexibel. Noch ganz sparsam. Aber das wäre geil. Wie oft habe ich jetzt geil gesagt?
7 Mal.
Cool.
Was haben wir vergessen, dich zu fragen?
Weiß ich nicht.
Hm? Ich weiß was. Wie es bei dir in nächster Zeit so ausschaut. Was machst du so in nächster Zeit? Nächstes Monat, was geht da so ab?
Ja,
erzähl
genau.
uns ein
das
bisschen.
Das muss ich noch schneller erzählen. Wir haben nächsten Monat ein großes Event im Theater im Park. Das ist neben dem Belvedere. Es ist eine wunderschöne Bühne, ist riesig. Unter den Platanen. Es ist sehr romantisch. Und da haben wir ein Freiluft, ein Open-Air-Konzert. Und da habe ich mir 5 unfassbar tolle GästInnen ausgesucht, eingeladen. Und zwar den Tom Neuwert, also die Conchita Wurst, ist dabei. Die Anna Buchecker, der Manuel Rube, die Birgit Minichmeier und die Jazz Kitty. So cool. Genau. Und mit denen performe ich Songs. Die performen teilweise Songs von mir oder ich einen Song von ihnen. Und dazwischen gibt es buntes Allerlei.
Da schauen wir hin.
Spiel, Spaß und Freude.
Das klingt eh schon nach so einem großen Festival. Das sind das sicher 999.000.
Das ist gerade ein Big Thing. Ja. Cool. Ich kann es nur wärmstens empfehlen.
Schön, schön. Na, ich komme hin.
Ja, sehr gut.
Ich komme sicher hin. Ja, aber der abschließende Punkt hier, den sollten wir vielleicht noch tätigen. Man bringe die Geschenke.
Geschenke.
So, was habe ich mal überlegt für dich, Ann-Kathi? Ich habe mir gedacht, es braucht was Scharfes. Ich habe dir ein bekanntes Paket mitgenommen, eine scharfe Schale mit lauter schönen Pfefferonis, weil dein Album ja bekannt heißt, mit einem bekannten Sugo und so.
Gell?
Wow, ich glaube, das ist wirklich scharf. Das ist hart. Das ist schon hart? Wirklich?
Ja.
Oi, 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 oi. Das war, ich habe dich gewarnt.
Das mache ich immer so, was mache ich immer? Ich bin so blöd.
Ja.
Na, es geht.
Bringt dir mehr Wasser was?
Zur scharfen Schale gehört nur was dazu.
Was?
Noch? Ist wirklich arg?
Na, es geht, aber es tut ein bisschen weh. Aber ich stehe drauf. Okay.
Ich habe dir noch was mitgenommen. Ein Accessoire, ein Bühnenaccessoire, das ein bisschen verändert wurde von uns. Mach's auf und...
Oh mein Gott.
Ich kann dir das Mikro halten.
Du legst eben die Pfefferoni. Und dann tue ich es am Mund zu.
Ich habe dir einen Joker mitgenommen. Und da dran ist aber auch ein kleiner Haken. Und ein Koi-Haken. Ist das genau das Gleiche? Verdammt, geil.
Okay. Nein, das ist ganz anders.
Okay. Und ja, weil damit du halt irgendwie mehr Menschen am Haken haben kannst. Ja, das haben wir uns gedacht. Ein sexy Souvenir.
Und dann werde ich mir so wehtun. Schön.
Nein, ich habe extra... Nein, ich habe für dich gesorgt, ich habe extra so Kappen draufgegeben, damit du dir nicht wehtun kannst.
Ach, danke.
Habe mit dem Angler-Typen geredet, wie kann ich das schaffen, dass Ann-Kathi Kohl sich nicht verletzt. Nur wenn du willst.
Oh, toll, danke schön. Ja, ich tue ihn jetzt gleich dran.
Ja. So, oh. Da haben wir uns was überlegt.
Das ist aber richtig, da bist du.
Ja, überlegen wir ja immer, was für sie. Meine Gäste, die sind mal die Besten, gell?
Ich muss erst dran und dann am Abend.
Okay. Nein, es ist okay. Aber das muss ich dann noch einmal machen. Es steht hier ausgezeichnet.
Ja?
Schaut super aus, süß. Ja, das schauen wir uns dann noch an. Du traust da was. Das ist arg. Dann, da ist ein Haken noch, gell? Nicht vergessen. Schön, süß. Oh, das schaut sehr schön aus.
Dankeschön.
Gerne, gerne.
Das ist ein sehr schönes Geschenk.
Ja.
Das freut mich sehr.
Ja. Ich hätte es auch gern, deswegen haben wir gedacht, ich schenke immer gern Geschenke her, die ich selber auch gern mag. Ja.
Aber ich halt noch die ein oder andere Person.
Vielleicht finden wir noch einen Toyboy. Einen Toyboy. Einen Toyboy für Anke.
Toyboy.
Toyboy, Toyboy.
Danke euch für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen. Danke auch natürlich ans Hotel Gilbert, das hast du vorher schon gesagt, aber natürlich auch an den Philipp, Matthias und Nina, die hier die Technik, Audio und Video gestemmt haben und nicht unerwähnt bleiben sollen. Wir haben, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, am 14. Juni die nächste Live-Aufnahme.
24.
Natürlich nicht der 14. Mit Bernie Wagner in der Superbude bei freiem Eintritt.
Vielleicht macht er auch eine kleine Bühnenpräsenz auch. 5 Minuten so Stand-up, das wird cool.
Genau, Programm. 24. Ja. Juni. Du hast noch was vor hier.
Mhm. Ich werde noch 2 Songs performen. Ja. Genau. Sage ich aber noch nicht welche. Einen von mir und einen Cover, das ich sehr gern mag, von einer ganz großartigen Künstlerin. Na, die Künstlerin sage ich, also Patti Smith, aber ich sage nicht welcher Song.
Es findet auf jeden Fall nicht hier, sondern dort unten statt. In wahrscheinlich ungefähr 10, 15 Minuten.
Circa 15 Minuten.
Minimales Setup noch dafür notwendig. Und wir sind's, oder? Was?
Wir freuen uns, es war voll super. Danke an Kathi, dass du da warst.
Dankeschön.
Wow, toll.
Danke, danke und habt noch einen wunderschönen Abend.
Tschüss.
Tschüss.
Bitte, bitte leg dich her zu mir, dass ich dich spür. Komm, fokussier. Wir sehen Queens und Kings, kolossal und klein. Alles, was du willst, können wir sein. Nothing is what it seems. So schön ist jeder Spleen. Fern von aller Routine. Lass uns gehen, lass uns spielen. Wir müssen gar nichts, gar nichts, gar nichts kapieren. Jede Schwere mach ich leicht für dich. In jeder dunklen Spalte werf ich Licht. Und dann bin ich tiefer und tiefer in dir. Lass so tief, dass ich mich fast verliere. Bitte, bitte, wir sind nicht allein. Lass uns schockieren. Lass uns Verräter sein, pikanteste Dinge teilen. Oh, alles, was du willst, komm, lass es rein. Und dann lass alles raus. Komm, führ mir etwas auf und führe mich ein. In jedes Detail deiner harten Eleganz, deiner zarten Penetranz, so nah will ich sein. Jede Schwere mach ich leicht für dich. In jede dunkle Spalte werf ich Licht. Und dann bin ich tiefer und tiefer in dir.
Sing's ein bisschen mit, come on!
Wir lassen so tief, dass ich mich fast verliere.
Ich will euch alle.
Und dass ich mich fast verliere. fast verliebt. Oh, Tiefe, oh, Tiefe, Tiefe in dich.
Audiamo Plus. Wir hören uns.